In den 60er Jahren habe ich gelebt als Kind. Und ich kann mich gut erinnern, dass in der Zeit sehr viel besonders Wert darauf gelegt worden ist, über endzeitliche Themen zu reden. Ich weiß, es gab besondere Redner, die von England kamen und in Südafrika dann eben auch Vorträge gehalten haben, genau zu diesem Thema. Hanna, schön, dass du da bist und gehst und mit der Jenny zusammen bist. Vielen Dank. Es war viel das Thema über die letzte Zeit, die kommt. Anfang der 70er Jahre gab es dann dieses Buch von der Gesellschaft Club of Rome, das dann verbreitet wurde. Ich habe es dann auch gelesen, als ich dann meine Ausbildung zum Industriekaufmann machte. Und man hat uns in diesem Buch ist ganz deutlich gesagt worden, dass die Ressourcen, die wir haben, zu Ende gehen und gerade die Ölvorkommnisse, also die werden schwinden und ob wir überhaupt das Jahr 2000 erreichen werden. Und diese Stimmen gab es und ja, es ist sicherlich gut und richtig, dass man darauf gehört hat und dass man auch dementsprechend was verändert hat. Mancher von euch erinnert sich an 74, dann, ich weiß nicht mehr genau, welche Monate das war. Auf jeden Fall gab es da autofreie Sonntage in ganz Deutschland und wir sind mit dem Zug zum Gottesdienst gefahren oder eben zu Fuß gelaufen, weil man sagt, wir müssen eben etwas tun, damit das Ende der Welt noch ein bisschen eben rausgeschoben wird. Gerade in Krisenzeiten hat der Mensch mehr Angst. Bedrohungen machen das Leben eng. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, was Gott sagt. Und deshalb der erste Punkt, die Bibel. Es ist Gottes Wort. Von Menschen übermittelt und geschrieben, ja, aber beauftragt vom Heiligen Geist. Richtschnur für Glauben und Leben. Und in diesem Wort Gottes steht, dass die Zeit erschaffen wurde. Bei allem Respekt vor Christen, die glauben, dass die Erde in 7 mal 24 Stunden geschaffen worden ist, ist es mir wichtig zu wissen, dass die für uns Menschen existenziell wichtige Zeit erst am vierten Schöpfungstag geschaffen wurde. Ja, Gott hat das Licht gemacht am Anfang, aber die Sonne und den Mond und die Sterne, so lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 1, erst am vierten Tag. Und die Sonne bestimmt ja unseren Tag seitdem. Die Zeit und auch das Universum hat einen Beginn und sie hat auch ein Ende. Davon haben im Laufe der Jahre die Propheten gesprochen und wir haben es schriftlich, sei es von Hesekiel, dass er dort Visionen hatten oder vom Daniel. Daniel Buch 6, nee, 12 Kapitel, 6 davon sind unendlich wunderbare Geschichten und die anderen 6 Kapitel sind eben eine Sicht von dem, was kommen wird in dieser Weltzeit und eben nach dieser Weltzeit. Und auch andere Propheten schreiben davon. Jesus selber hat dieses Thema eben aufgegriffen und hat davon gesprochen und hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte eben nicht. Glaubwürdig. Worte, die über die Zeit, weil sie eben zeitlos sind, die haben Wert. Jesus hat offen mit seinen Jüngern darüber geredet. Er hat in Gleichnissen davon gesprochen. Das Himmelreich ist gleich und dann hat er manche Sachen erzählt, die eben für das Jetzt und heute gilt und eben für das, was kommen wird. Solche Gleichnisse hat er erzählt. Und eben er hat ganze Reden gehalten zu diesem Thema, wie zum Beispiel Markus 13 ist aufgeschrieben worden, ist. Und das wollen wir uns eben heute ein bisschen anschauen. Das ganze Kapitel 13 ist eine Rede von Jesus auf die Frage von seinen Jüngern, wann wird denn das Ende kommen? Ausgangspunkt war, dass sie gesehen haben, diesen wunderschönen Tempel, und Jesus sagt, ey, bei aller wunderschönen Architektur von Notre Dame, nein, vom Tempel, es wird mal vergehen. Es hat ein Ende. Und dann erzählt er ihnen eben etwas. Und oh, halt fest, ich habe den Punkt übersprungen, Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, dass eben Jesus auch zu Johannes geredet hat. In den ersten beiden Versen vom Offenbarung heißt es ja, und das ist ganz wichtig, dies ist die Offenbarung des Johannes. Steht nicht da, sondern es steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie uns durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes gedeutet, der kundgetan hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen hat. Es ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu. Er hat auch diesen Aspekt eben gezeigt, so wird es. Aber ich wollte mich konzentrieren heute eben auf Markus Kapitel 13. Und da lesen wir Vers 5. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Ganz am Anfang diese Warnung. Ich finde das schon cool, dass Jesus das so macht. Er sagt, hey, bei diesem Thema, worum es jetzt geht, es werden Verführer kommen. Es werden Leute kommen, die sagen, hier ist der Weg. Ich bin der Christus. Ich bin der Heilsbringer. Seid vorsichtig. Es gibt Verführer. Wir kennen es vom Alltag her, ne? Dann gibt es da ein schönes Mail, kurz nachdem ich das letzte Mal in Südafrika von Südafrika Post bekommen habe, gab es ein Mail und dann hieß es, oh, Sie haben vergessen, die Mehrwertsteuer zu zahlen, bitte überweisen Sie 50 Euro eben da, dann kann eben das Produkt eben kommen. Ja, hat genau ausgesehen wie DHL, ne? Aber ich hatte gar kein Produkt bestellt, es war nur ein Brief, der gekommen war. Aber ich musste es schon zweimal durchlesen, bis ich gecheckt habe, hier sind Verführer. Aber auch auf dem geistlichen Gebiet gibt es diese Verführer, was die Dogmatik angeht. Dass Leute auftreten und sagen, Jesus ist gar nicht auferstanden von den Toten. Es ist alles nur eine Sache des menschlichen Ichs. Oder es ist alle eben eine Projektion. Wir projizieren etwas an den Himmel, was wir uns wünschen, und nennen das dann eben Gott. Auf dem Gebiet der Ethik. Ja, man kann umgehen mit Ungeborenen, wie man will. Geistlichem Gebiet, was die Endzeit angeht. Immer wieder kursieren Theorien. Jesus sagt, seid wachsam. Glaubt nicht jedem. Er sagt, Vers 7, lasst euch nicht erschrecken. Es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Luther übersetzt an dieser Stelle, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ja, Schlimmes wird kommen. Ja, und er spricht hier von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Krankheit und Katastrophen. Trotzdem, fürchtet euch nicht. Und schon gar nicht umsonst, was dann gar nicht eintritt, und viel zu früh, weil ihr dann eben wochenlang, jahrelang euch fürchtet und es hat euch gar nichts genutzt. Fürchtet euch nicht. Das Ende ist noch nicht da. Auch jetzt noch nicht. Das Ende ist noch nicht da. Ihr aber seht euch vor. Das heißt so viel wie, stellt euch darauf ein. Worauf? Dann redet er und sagt, ihr werdet vor Gerichte gezogen werden. Ihr werdet in Synagogen geschlagen werden. Ihr werdet vor Fürsten und Könige euch verantworten müssen. Weil ihr das wisst, braucht ihr, wenn es dann dazu kommt, nicht zu zweifeln. Oh, was lässt Gott das hier zu? Warum lässt er das jetzt wieder zu? Und oh, ist er überhaupt da? Und glaube ich denn richtig? Deshalb hat er es ja gesagt. Es wird so kommen. Wir müssen dann nicht sagen, oh Gott, was denn jetzt? Er hat's gesagt. Und Vers 10, das Evangelium muss zuerst verkündigt werden unter allen Völkern. Was für eine positive Perspektive. Stefan hat es schon mal erwähnt in seiner Einleitung. Es stellt sich natürlich die Frage, wie genau ist das zu verstehen? Das heißt, kann es bedeuten, jeder muss einfach die Möglichkeit haben, ein Smartphone zu haben, dass er irgendwo mal in einer anderen Sprache eben etwas hört? Oder heißt es, jeder muss es, jedes Volk muss das Wort Gottes in seiner Sprache gehört haben. Dass also Leute hingehen und in der Sprache den Völkern das Wort weitersagen. Und heißt es, es muss in jedem Volk eine Gemeinde geben. Also zumindest eine. Oder heißt es gar, es muss eine Bibelübersetzung geben in der Sprache. Es ist schon fantastisch, wenn man eben liest und mitkriegt von den verschiedensten Organisationen, die sich darum kümmern, dass die Bibel übersetzt wird, wie viel in den letzten 20 Jahren jetzt an Bibelübersetzungen möglich gewesen ist. Durch eben die moderne Technik. Eine sehr große Hilfe. Für Spracherkennung, Spracherforschung und dann eben Sprachumsetzung. Und es gab mal einen Zusammenschluss von Leuten, die gesagt haben, wir wollen bis 2025 in allen Sprachen, die mehr als 1 Million Völker haben, eben eine Bibelteile übersetzen. Wir sind auf dem Weg dahin, aber allen Völkern muss verkündet werden. Die frohe Nachricht muss zu ihnen gebracht werden. Wie und in welcher Weise? Je nachdem, wie wir uns das vorstellen, ist es ja schon passiert oder dauert es noch eine ganze Weile, bis es passiert? Aber Jesus hat nicht nur die Juden im Blick, bei denen er damals war, sondern Jesus hat alle Menschen im Blick. Und nicht nur die, die das Glück hatten, vor 500 Jahren ungefähr die Reformation zu erleben. Und zu denen das Evangelium gekommen ist. Sondern auch die, die eben keine Reformation erlebt haben. Die vor 500 Jahren vielleicht von vielen Europäern noch gar nicht erahnt wurden, dass es die überhaupt gibt. Aber Gott sieht sie. Und vor dem das Ende kommt, muss es verkündigt werden. Allen Völkern. Deshalb sagen manche Leute, wir können dazu beitragen, dass das Ende schneller kommt. Indem wir zu Völkern gehen, die das Wort noch nicht gehört haben. Und es ihnen zu verkündigen. Damit das Ende kommt, sonst kommt es nicht. Laut dieser Aussage von Jesus. Vers 11. Wenn sie euch überantworten werden, sorgt nicht zuvor, was ihr reden sollt, sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Lasst euch nicht verführen. Fürchtet euch nicht. Stellt euch drauf ein und jetzt sorgt nicht. Das sind Dinge, die Jesus sagt. Für das Ende. Keine Angst, keine Sorge. Ihr wisst, die Dinge werden kommen. Cool down. Wow. Bei all dem, was kommt, weil ihr wisst, ihr seid nicht allein. Ja, man wird euch vor Gericht bringen. So sagt Jesus auch. Und das ist sicherlich nichts Schönes. Aber er sagt, sorgt nicht, was ihr reden werdet. Denn ihr seid nicht alleine. Mein Heiliger Geist ist bei euch. Klammer auf, ganz nebenbei gilt das auch in Corona-Zeiten. Ihr seid nicht alleine. Klammer wieder zu. Gottes Geist ist präsent. Im Gericht, in der Not, während Corona. Und deshalb konnten solche Leute wie Paulus und Silas mitten in der Nacht im Gefängnis, nachdem sie geschlagen worden waren und wirklich keine positive Aussicht hatten, konnten sie mitten in der Nacht ein Loblied singen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen. Ich weiß nicht, ob sie das gerade gesungen haben, aber in der Richtung was. Weil sie um die Präsenz des Heiligen Geistes wussten. Und es gespürt haben. Und der Heilige Geist redet in euch und durch euch. Da konnte der Paulus am nächsten Tag auch ganz mutig dastehen und sagen, nee, ich will nicht, dass Schmidtchen mich jetzt wegschickt, sondern Schmidt soll kommen. Also die Stadtobersten, die sollen jetzt kommen und mir sagen, ich soll gehen. Also nicht hier irgendjemand schicken. Im Heiligen Geist kann der sowas sagen. Aber, Vers 13, wer geduldig ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Ganz kurz, vielleicht kennen einige von euch den Männerwitz, der zu diesem Bibelvers passt. Wenn man ihn ein bisschen anders ausspricht und eine gewisse Bewegung dazu macht. Der geht dann so, wer aber geduldig ausharrt bis zum Ende, der wird selig werden. Freuen sich all die Männer, die Glatze haben. Aber dann muss man das Harren ein bisschen anders schreiben, aber es gefällt mir trotzdem. Hier steht, wer geduldig ausharrt. Altes Wort für warten. Bis zum Ende. Das heißt, Jesus sagt, es wird nicht alles schnell zu Ende gehen. Oh ja, ich hatte schon gedacht und geglaubt, dass wir dieses Ostern wieder Corona-frei leben können am Anfang. Aber es dauert. Und auch die Dinge, die Jesus oft erzählt, die kommen werden. Es braucht Geduld. Das heißt, es wird eine Weile dauern. Wer ausharrt bis zum Ende? Was heißt zum Ende? Vielleicht heißt es bis zum Ende der jeweiligen Situation. Vielleicht heißt es bis zum Ende des eigenen Lebens. Wer ausharrt bis zu seinem letzten Atemzug? Vielleicht heißt es bis zum Ende der Weltzeit. Wer durchhält? Die frohe Nachricht in diesem Bibelvers ist, es gibt ein Ende. Es gibt Rettung. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Das ist die Perspektive, die Jesus eben stellt. Vers 20. Wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Klar ist, es wird schrecklich. Und jeden Tag, in dem es nicht schrecklich ist in eurem Leben, seid von Herzen dankbar. Aber Jesus sagt, es wird schrecklich. Aber Gott sieht die Gläubigen, die Auserwählten, und handelt für sie. So ist Gott. Gott lässt nicht im Stich. Er verkürzt die Leidenszeit. Steht hier ausdrücklich. Jesus sagt es. Um der Gläubigen willen verkürzt er die Leidenszeit. Er hat Erbarmen. Vers 23. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Kommt in der Rede hier eine Wiederholung. Manchmal ist es ja nötig, dass man das hört, wiederhört. Jesus sagt, stellt euch darauf ein. Vorsicht und Gewissheit. Das Mühsame kommt. Aber behalte die Perspektive über das Mühsame hinaus. Auf das, was letztlich kommt. Vers 26. Dann werden sie des Menschensohn kommen sehen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es gibt ein Ende. Es gibt ein positives Ende. Jesus kommt. Auf dem Weg gibt es schlimme Dinge, aber Jesus kommt. Und zwar mit Kraft, mit Dynamis, mit Kraft und mit Herrlichkeit, mit Würde. Margit und ich haben gestern zeitweise hineingeschaut in die Beerdigungsfeier von Prinz Philipp. Zwischendrin haben die Leute alle ein oder zwei Minuten total still gestanden. Würde in diesem Fall gedenken an den, der war. Jesus wird kommen mit Kraft und mit Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen, steht hier nicht, aber an einer anderen Stelle. Und ich habe mir als Kind schon vorgestellt, wie soll denn das gehen? Dachte ich, okay, in Deutschland gibt es Fernsehen, bei uns in Südafrika gab es das nicht, bis 1974. Also in Deutschland gibt es Fernsehen, vielleicht meint das über Fernsehen, kann man den dann alle sehen, aber alle haben ja kein Fernsehen. Wenn man jetzt aber die technischen Entwicklungen sieht, seit 1974, ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt kann man sich das gut vorstellen. Alle werden ihn sehen. Wir haben am Samstag vor einer Woche Gedenkfeier gehalten für meine Mutter, die in Pretoria gestorben ist. Und da war dann auch in der Stadtmission die Gedenkfeier. Und wir waren dann verlinkt. Meine Schwestern in Australien und wir in Deutschland, manche Verwandten. Wir waren an die 100 Leute, die wir mit dabei waren. Und wir konnten das sehen, was dort in der Stadtmission in Pretoria passiert, beziehungsweise was Leute aufgenommen hatten, dorthin geschickt haben, dort abgespielt wurde und wir konnten es sehen. Und dann haben wir sogar, als mein Bruder mit seiner Familie, 5, 6 Leute und meine Schwester mit ihrem Mann, als die ins Grab gingen, haben wir umgestellt auf eine andere Plattform und wir konnten mitsehen, wie mein Bruder das Loch gegraben hat Und meine Schwester das da reingetan hat, die Urne da ins Loch. Und dann sagt mein Bruder hier, Bastian, würdest du gerade für uns beten? Dann habe ich gebetet. Das war schon was Besonderes. Man ist so verbunden über ja, zig Kilometer. Man sieht genau, was passiert. Man ist gleichzeitig dabei. Also für mich ist das heute gar kein Thema mehr. Alle werden Jesus sehen, wenn er kommt. Und wenn es am Smartphone ist. Okay, du hast noch kein Smartphone, macht nichts. Er kommt ja erst, wenn du gestorben bist. Dann wissen wir ja nicht, wann er kommt. Aber ich denke, ihr versteht den Punkt. Er wird kommen. Und wir werden ihn sehen in Macht und Herrlichkeit. Vers 27 habe ich nicht mit aufgeschrieben, aber da steht, und die Engel werden die Gläubigen sammeln, um damit sie bei Jesus sind. Die Gläubigen werden gesammelt und werden bei Jesus sein. Er hat's gesagt. Das ist das Ende vom Anfang. Nein. Das ist dann der Anfang. Doch, das ist dann das Anfang vom Anfang. Hier hat Jesus geredet über den Anfang vom Ende. Aber dann wird es einen neuen Anfang geben. Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Auf dem Weg dahin sind wir. Die Offenbarung redet an manchen Stellen von Zerstörungswehen und Zerstörungsereignissen. Macht deutlich, es kommen persönliche Katastrophen. Es kommen weltweite Katastrophen. Es kommen kosmische Katastrophen. Das wird kommen. Aber am Ende kommt Jesus. Die Zeit wird enden. Das, was Jesus sagt, wird bleiben. Und deshalb ermutige ich heute Morgen dazu, dass du Gottes Wort ernst nimmst und dich nicht erschreckst vor dem, was kommt. Dass du dich nicht sorgst, unnötig. Dass du dich nicht fürchtest vor den Dingen, die kommen. Denn er sorgt für dich. Jesus, ich will dir danken, dass du so ehrlich zu deinen Jüngern gewesen bist und ihnen nicht erzählt hast, dass es nur Rosen gibt und Wunderschönes auf der Welt, sondern dass es Schweres gibt. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns in den letzten Jahren vor viel Bösem bewahrt hast. Wir danken dir, dass wir keinen Krieg und Kriegsgeschrei bei uns hatten. Wir danken dir, dass wir wirtschaftlich über die Runden gekommen sind, auch wenn es nicht leicht war. Wir danken dir, Herr, für unser tägliches Brot, das du uns gibst. Für die Freiheit, die wir haben, uns zu versammeln als deine Kinder, ohne gestört zu werden, ohne Verantwortung, ohne dass wir Verantwortung dafür ablegen müssen. Wir danken dir, dass wir eine gute Phase haben. Und wir danken dir, dass du auch dann da bist, wenn es anders ist. Und wir denken an unsere Geschwister in Ländern, die es ganz anders erleben, im Jetzt und heute. Danke, dass diese Worte ihnen gelten, wie uns. Danke, dass du die ganze Welt im Sicht hast. Du willst, dass alle Völker hören. Ach Herr, wir wollen das auch und wir wollen, dass das passiert. Wir danken dir, Jesus. Wenn wir daran denken, an die 3 Jahre, die du gewirkt hast auf dieser Erde, und uns dann in Aussicht stellst, in alle Ewigkeit zu regieren, Herr, wir freuen uns drauf. Und wir glauben dir. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns lebst auf dem Weg dahin. Lass uns als Gemeinde, Herr, ein Licht sein in dem Umfeld, in dem wir als Einzelne leben, um deines Namens willen. Amen.